Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Guten Morgen, hier ist schon wieder ein Lokaltermin. Heute haben wir eine Spezialsendung, eine Sondersendung von 1 bis 2, weil es gibt was Besonderes zu melden und zu erzählen. Heute reden wir über Mijaly Tolu und dass sie wieder in Deutschland ist. Heute dabei sind Lotte Stevens, das bin ich, und
Eva Glate.
Und kurzzeitig auch noch Michael Trost, aber ich werde mich dann wahrscheinlich ausblenden im Laufe
des Jahres. Nein, wir lassen dich nicht gehen, Michael.
So. Ich habe heute schon meinen Job gemacht.
Genau, wir hatten heute Morgen ja von 11 bis 12 schon eine Sendung, eine Lokalterminsendung. Die ist natürlich immer nachzuhören in unserer Mediathek auf www.freefm.de, sowie alle Sendungen immer 7 Tage nachgenießen. Plus wir setzen natürlich immer den Teil, den Wortteil bereit auf der Webseite www.freefm.de und dann /Sendung/Lokaltermin kann man alle Sendungen nachhören und auch die 2 Sendungen, die wir schon hatten übers Thema Mijaly Tolu. In dem Fall war sie noch in der Türkei, das war April, glaube ich, Eva, und Dezember.
Ja, also genau. Im Dezember war das kurz vor der zweiten Verhandlung, also Gerichtsverhandlung in der Türkei, und da war es eigentlich das erste Mal das Ziel, dass sie frei kommt. Zum einen, sie war ja bis dahin in Haft, und auch, dass sie hierher zurückkommen kann nach Deutschland. Damals wurde eine Teiletappe erreicht. Sie wurde aus dem Gefängnis, konnte sie raus, aber sie kam dann eben in das große Gefängnis Türkei. Also sie durfte die Türkei nicht verlassen und musste sich immer einmal wöchentlich bei der Polizei auch melden.
Genau.
Und deshalb ist es natürlich jetzt umso erfreulicher, dass sie endlich wieder zurück ist.
Ja. Da klingelt noch ein Telefon.
Ja.
Wer muss uns nachher ein Bier vergeben? Ist das der Michael?
Okay, kein Scheiß. Das hoffe ich doch.
Wir sind hier ganz entspannt, aber auch natürlich wichtig, dass wir heute besprechen. Ja, Eva, du warst ja auf diese Pressekonferenz. Du hast die Mijaly Tolu im Stuttgarter Flughafen abgeholt. Das war ungefähr genau, also in 20 Minuten ist sie genau vor einer Woche
gewesen. Vor einer Woche gewesen, ja. Und es war natürlich ein großer Medienauflauf, großes Interesse. Und bei den Medien kommt natürlich noch etwas dazu. Es ist ja eine Kollegin, die sie abgeholt haben. Denn Mijaly Tolu hat als Journalistin gearbeitet. Und also es war schon ein sehr ergreifender Moment, weil sie eben jetzt das Ziel, was wir auch hatten, erreicht war, dass sie eben in Deutschland zurück ist. Und man darf auch nicht vergessen, es geht dabei auch ganz arg eben um ihren Sohn, dass der Sohn hier in Deutschland, in Neu-Ulm, jetzt den Kindergarten besuchen kann.
Das ist natürlich 3 Jahre alt und da geht's los mit dem Kindergarten und da wünschen die sich natürlich ein ganz anderes Leben. Ich würde vorschlagen, Eva, wir spielen ein bisschen Musik. Die Zuhörer, die wissen jetzt, worüber es in der nächsten Stunde gehen wird. Ich bin natürlich neugierig, weil ich war nicht dabei in Stuttgart, wie das denn war für dich da, das mitzuerleben, weil da so eine Masse an Presse war und so weiter. Und wir werden auch Teile dieser Pressekonferenz mit euch teilen. Du hast da auch Aufnahmen gemacht.
Ja, also ich glaube, es ist da das Beste, Mijaly selbst zu Wort kommen zu lassen.
Genau.
Und diese Sendung wird da sicherlich nicht die letzte sein. Wir hoffen auch, dass wir sie dann live im Studio haben werden.
Ja, das wird wahrscheinlich schon irgendwann klappen. Sie ist ja aus Ulm. Deswegen, das ist unser Wunsch. Schauen wir mal, wie das geht. Heute ist sie auf jeden Fall nicht in Ulm. Sie wird natürlich von allen Seiten gefragt und so weiter. Ich weiß, dass sie beim Oberbürgermeister
von Ulm. Ja, da hatte sie schon einen ersten Empfang. Da war der Oberbürgermeister der Stadt Ulm und eine Bürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm zugegen. Und es wird natürlich auch noch ein Willkommensfest für Mijaly geben.
Das
darüber werden wir dann auch berichten.
Noch ein bisschen berichten, und in der nächsten Stunde geht es erstmal darüber, dass sie wieder da ist und was wir wie wir oder wie du das, Eva, erlebt hast und was du da auf diese Pressekonferenz aufnehmen konntest. Das ist wichtig, dass wir das mit unseren Free-FM-Zuhörern teilen. Jetzt ein bisschen Musik, DJ Michael.
Ja, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben auf jeden Fall massig natürlich auch O-Töne. Wir haben insgesamt 29 Minuten oder 30 Minuten knapp, die Eva mitgebracht hat. Ihr werdet das dann am Block, nicht am Block, sondern wahrscheinlich in kleinen Teilen spielen. Aber damit es ein bisschen, ja, auch zwischendurch mal Musik gibt, dann spielen wir gleich noch Musik. Und zwar Black Cat heißt der Titel und die Band heißt Ladytron. Aha. Du als DJ, kennst du Ladytron? Englische Band, Electronic, ja, Band. Hören wir jetzt, hier ist ein Ladytron. Radio Free FM, Lokaltermin, Spezial heute Nachmittag, beziehungsweise, ja, doch ist noch Nachmittag. Thema Mesa Letolo zurück in Deutschland. Wir haben es gesagt, die Eva hat einen Mitschnitt von der Pressekonferenz und ja, wird gerade technisch ein bisschen gearbeitet. Die Lotte baut hier gerade um. Eva, du warst also am vergangenen Sonntag vor Ort.
Ja.
Wie lange warst du den ganzen Tag? Warst du in Stuttgart?
Ich war ungefähr um 12 in Stuttgart und war gegen 17 Uhr zurück. Es war natürlich das große Warten. Es war sehr, sehr viel Presse vor Ort. Eigentlich alle bekannteren Presseagenturen und Verlage. Ulm war auch sehr gut vertreten mit der Schwäbischen Zeitung, mit der Südwestpresse. Herr Möllers und Herr Meier waren da und mit dem Regio TV. Also die Ulmer Medien waren wirklich da vorne auch mit dran und haben sich auch an der Diskussion mit beteiligt, haben auch Fragen gestellt. Also sie ist halt eine Ulmerin und das hat man auch gemerkt.
Ja, und weil es Ulm ist, warst du auch oder hast das Glück natürlich aufgrund deiner politischen Aktivität eingeladen, ja, zu sein und hast auf jeden Fall hier mit Radio Free FM auch noch gleichzeitig vor Ort, ja, repräsentiert. So, jetzt, wie wollen wir es machen? Lotte, du hast inzwischen deinen PC dran. Wir haben das hier inzwischen umgeswitcht, das Technische. Das heißt, du möchtest noch Musik spielen oder sollen wir gleich mal checken? Das heißt, ich glaube, wir würden einfach mal reinhören. Wir spielen einfach mal kurz einen Anfang, dass man mal ganz kurz einen Eindruck kriegt, wie das auf der PK so war. Dann würde ich sagen, Lotte, schalten wir einfach mal auf deinen Rechner.
So, die ersten Familienangehörigen von Mejale sind jetzt eingetroffen. Ich habe gerade kurz mit ihrem Vater und mit ihrer Großmutter gesprochen und ihr Bruder wird auch gleich da sein. Wir stehen jetzt vor der Tür und hoffen, dass sie sich bald öffnet und Mejale da durchkommen wird. Ich fand das eigentlich
ein Strassdeit ist halt Strassdeit.
Eine Frechheit vom Strassdeit, dass er da angerufen, ja, hat und da Ärger gemacht hat. Ja. Er könnte froh sein, wenn wir das
Mitglied an Baden haben.
Naja. Keine Interview.
Möchten Sie nicht?
Nein, nachher.
Nachher? Sind Sie bei der Pressekonferenz mit dabei?
Oder? Wir sind dabei, ja.
Das heißt, da können wir Sie dann befragen?
Ja.
Okay. Das glaube ich.
Ja. Und Sie freuen sich. Vor ich nicht sehe, keine Interview.
Ja. Aber Sie wissen, dass Sie in der Maschine sitzt.
Na klar, das weiß ich.
So, nach einem ziemlichen Irrlauf habe ich jetzt auch den Weg zur Pressekonferenz gefunden. Es war überhaupt nicht leicht zu finden, aber jetzt haben wir es. Und ich hoffe, dass ich da Mejale endlich treffen werde, weil sie eben nicht durch den normalen Ausgang gekommen ist, sondern mit dem Bus hierher gefahren ist, was ja auch durchaus verständlich ist, weil sie sicherlich jetzt etwas Ruhe haben möchte.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Mein Name ist Frank Sergio. Ich bin von der Bürgerinitiative Gleichheit mit Mejale Letolo und gleichzeitig Pressesprecher der FDP gewesen. Und ich freue mich, dass Mejale Letolo jetzt in Deutschland angekommen ist. Herzlich willkommen, Mejale. Ja, sie kommt aus einem Land, in dem Pressearbeit zu machen sehr schwierig ist. Mehr als 150 Journalisten sind noch im Gefängnis in diesem Land. Viele haben vielleicht gestern schon verfolgt, dass in der Türkei, was gestern passiert ist, Samstagsmütter heißen die, eine zivile Bewegung von den Müttern und Familienangehörigen der Verschwundenen in der Türkei Und gestern haben wir dort die Bilder gesehen. 700. Woche war das. Und deshalb haben sie eine Aktion gemacht. Jede Woche wollten sie da vor dem Galatasaray-Gymnasium eine Sitzaktion machen. Wurde angegriffen, wurde verboten. Auch die Journalisten konnten ihre journalistische Tätigkeit nicht nachgehen. Und das ist ein Mutter, die ihr Sohn verschwunden gelassen war, Hasan Ocak, Mutter von Hasan Ocak, 80 Jahre alt, auch die wurde gewaltsam festgenommen. Und später wurde sie zwar freigelassen aufgrund der Proteste, aber ich wollte nur zeigen, dass in diesem Land nicht einfach ist, journalistische Tätigkeiten nachzukommen. Ich möchte das Wort gleich Meschale weiterleiten. Sie wird natürlich in Städten abgeben, sie wird von ihrer Geschichte etwas erzählen und im Anschluss werden wir auch Fragen entgegennehmen. Meschale, bitte schön.
Liebe Pressevertreter, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Wie Sie wissen, wurde ich in den Morgenstunden des 30. April 2017 in der Wohnung in Istanbul durch eine Razzia festgenommen. Während dieser Razzia war ich alleine mit meinem 2,5-jährigen Sohn damals in der Wohnung. Um 4:30 Uhr morgens wurde meine Wohnung gestürmt von Sondereinsatzkräften, maskiert, schwer bewaffnet. Zu dem Zeitpunkt war mein Mann bereits 3 Wochen inhaftiert und war im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri. Trotz dessen, dass sie das wussten, sind sie sehr gewaltsam in meine Wohnung einmarschiert, haben mich zu Boden gedrückt, haben sich auf mich drauf, also mit dem Knie draufgesetzt. Mein Sohn war im Zimmer, hat geschlafen, wurde durch einen bewaffneten, maskierten Polizeikraft sozusagen direkt mit der Waffe auf ihn draufgerichtet, aufgeweckt. Danach wurde meine Wohnung 3,5 Stunden von diesen maskierten Menschen durchsucht. Während dieser 3,5 Stunden war ich jeglicher Repression und Bedrohung ausgesetzt. Ich wurde eigentlich die ganze Zeit nur beschimpft und bedroht, obwohl diese Menschen mich nicht kannten. Sie hatten nur das Befehl, ein Befehl bekommen, mich festzunehmen. Anschließend wurde mein Sohn, obwohl ich keine Verwandtschaft mit ihm hatte, bei einem Nachbar abgegeben, der während der Hausdurchsuchung dabei war. Ich wusste nicht, was mit meinem Sohn ist. Ich habe darum gebeten, dass sie meine Familie anrufen, die Familie kontaktieren, damit sie direkt meinen Sohn abholen können. Doch, das haben sie nicht gemacht. Ich konnte weder meine Anwälte anrufen, noch sonst jemanden Bescheid geben, dass ich abgeführt werde. Anschließend war ich 7 Tage in Polizeigewahrsam und ohne jegliche wirkliche Anhörung, denn es ist sehr willkürlich abgelaufen, wurde ich nach 7 Tagen vor den Untersuchungsrichter geführt und wegen diesen bodenlosen Vorwürfen, die mir gemacht wurden, festgenommen. Wie Sie wissen, befindet sich die Türkei seit geraumer Zeit in einer schwierigen Situation für die Bevölkerung. Seit 2015 im Juni, seit das Turuç-Massaker stattgefunden hat, ist die Opposition ständigen Repressalien ausgesetzt. Seit diesem Jahr gibt es tausende Verhaftungen. Sehr viele Menschen wurden inhaftiert und mussten mindestens 6 bis 10 Monate ohne Gericht, ohne vom Gericht aufgeführt zu werden, einsitzen. Und ich wurde auch als Teil dieser Opposition in der Türkei festgenommen. Erst im Anschluss, nach meiner Festnahme, haben sie festgestellt, dass ich deutsche Staatsbürgerin bin. Obwohl sie eigentlich dem Generalkonsulat in Istanbul Bescheid geben mussten, haben sie das nicht gemacht. Während der 7 Tage wurde es nicht gemacht. Anschließend war ich im Frauengefängnis in Bakırköy. Und auch da wurde der Zugang zu den konsularischen Mitarbeitern verwehrt. Ich habe die ersten 10 Tage im Gefängnis und die eine Woche, die ich im Polizeigewahrsam war, nichts von meinem Sohn mitbekommen. Ich wusste nicht, wie es ihm geht, wo er ist. Nach 17 Tagen musste ich natürlich meinen Sohn in den Gefängnis nehmen, weil einfach die Bedingungen drauf nicht gut waren, also auch psychisch nicht. Anschließend war ich 6 Monate mit meinem Sohn im Gefängnis. Die erste Gerichtsverhandlung war nach etwa 6 Monaten. Sie wissen, im Oktober war ich dann das erste Mal vor dem Prozess. Die nächsten 2 Monate, weil ich beim ersten Prozess nicht freigekommen bin, war ich ohne meinen Sohn. Ich musste meinen Sohn nach Deutschland schicken, weil einfach die Bedingungen im Gefängnis nicht für ein kleines Kind waren. Anschließend bin ich am 18. Dezember 2017 bei meinem zweiten Prozesstermin freigekommen, wie alle anderen auch, die im selben Verfahren mit mir waren. Jedoch gab es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen. Deswegen wurde ich nach meinem Gerichtstermin aus dem Gefängnis nicht auf normale Weise entlassen. Ich wurde von derselben Antiterroreinheit, die mich damals in das Gefängnis gebracht hat, wurde ich von diesen 3 Polizisten geführt aus dem Gefängnis, obwohl die ganze Presse vor der Tür stand, obwohl meine ganze Familie vor der Tür stand. Sie haben mich versucht abzuschieben, trotz eines Ausreiseverbots, das das Gericht selber eigentlich verhängt hat. Daran sehen Sie, wie willkürlich es in dem Land zugeht, trotz Ausreiseverbot eine Person abschieben zu wollen. Für mich war das eigentlich nur ein Zeichen, dass Sie mich schikanieren wollen, dass es Ihnen nicht gefallen hat, dass ich freigekommen bin. Denn es war klar, dass Sie mich nicht abschieben können, aber Sie hätten mich in Abschiebehaft lassen können bis zu 14 Tage. Aufgrund des neuen Notstandsgesetzes war es erlaubt, 14 Tage in Abschiebehaft zu halten. Nach meiner Freilassung hatte ich eine Ausreisestelle und eine Meldepflicht. Jeden Montag musste ich bei der Polizei melden, eine Unterschrift abgeben und ein Ausreiseverbot für eine Person, die eine andere Staatsbürgerschaft besitzt. Also für eine Person, die eigentlich ihren Lebensmittel in Deutschland hat. Das war zwar nicht mehr so, dass ich festgehalten wurde im Gefängnis, aber ich war nicht wirklich frei, weil ich nicht in meinem Wohnraum nicht nach Hause zu meiner Familie fahren konnte. Im April fand mein dritter Prozess statt. Auch im April stand ich vor dem Richter. Dort habe ich Einspruch eingelegt gegen mein Ausreiseverbot, wollte die Aufhebung. Jedoch wurde es komplett abgewiesen und es war klar, dass ich 6 Monate weiterhin, zumindest zu dem Zeitpunkt, in der Türkei bleiben muss.
Das war schon ein erster Teil der Pressekonferenz von Mejalit Tolu, Aufnahme von dir, Eva, vor einer Woche im Stuttgarter Flughafen. Wir entschuldigen uns ein bisschen für die Geräusche, die dazukommen, weil das war natürlich nicht leicht für dich da in diesem Presseraum, oder?
Nein, es ist natürlich so, dass dort Bildmedien, Tonmedien und die ganz normale Schreibpresse sozusagen zusammen sind. Und gerade die Bildmedien, die versuchen natürlich so viele Bilder wie nur möglich zu bekommen. Klar. Und die Geräte sind dann auch nicht immer leise. Und deshalb hat man da eben diese Nebengeräusche ganz authentisch halt noch mit drauf.
Genau, aber man kann verstehen, was sie erzählt. Und gerade hat sie dann berichtet, wie es dann ging. Im April war dieser zweite Prozesstag da. Wir hören nachher weiter. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Musikpause, dann kann man das alles ein bisschen so zu uns kommen lassen und nachher haben wir noch ein bisschen mehr von der Pressekonferenz. Ich habe Musik ausgesucht, Fight Me hören wir hier von Ivy Falls. Fight Me von Ivy Falls. Hier ist der Lokaltermin heute, eine Sondersendung von 1 bis 2 heute Nachmittag. Wir hören zusammen einen Teil der Pressekonferenz von Mejalit Tolu vor einer Woche im Stuttgarter Flughafen. Da war Eva Maria Glatte von FreeFM für uns. Und heute hören wir weiter. Es sind noch ein bisschen da. Sie hat gerade erzählt, gerade war sie im April und ging es um diesen zweiten Prozesstag in der Türkei.
Jedoch wurde es komplett abgewiesen Und es war klar, dass ich 6 Monate weiterhin, zumindest zu dem Zeitpunkt, in der Türkei bleiben muss. Denn ich konnte es mir natürlich nicht vorstellen, dass es sich einfach von selbst auflöst. Meine Anwälte haben nach dem Appellprozess immer wieder kontinuierlich jeden Monat Einspruch gegen das Ausreiseverbot beantragt. Rechtlich ist das möglich. Doch bisher wurde der Antrag immer wieder abgewiesen. Zuletzt haben wir im Juli nochmal einen Einspruch eingelegt, dem dann einstimmig stattgegeben wurde. Kurze Zeit nachdem wir das vom System erfahren haben, meine Anwälte haben sich eingeloggt und haben im System gesehen, dass die Ausreisesperre aufgehoben wurde, hat der Staatsanwalt dagegen Einspruch erhoben. Also war dagegen, dass die Ausreisesperre aufgehoben wird. Dann ging es auf eine höhere Instanz und die höhere Instanz sollte darüber entscheiden, wer jetzt recht hat. Kurze Zeit danach, also eine Woche bis 10 Tage danach, kam dann endgültig die Entscheidung, dass meine Ausreisesperre aufgehoben wurde. Ich bin zwar heute hier, aber hunderte Kollegen, Kolleginnen, Oppositionelle, Anwälte, Studenten, 70.000 Studenten sind inhaftiert, sind immer noch nicht frei. Deswegen ist es nicht so, dass ich mich wirklich über die Ausreise freue, weil ich weiß, dass sich in dem Land, in dem ich eingesperrt war, nichts verändert hat. Ich denke nicht, dass sich im Land in Richtung Demokratisierung etwas verändert hat. Bei den Wahlen zum Präsidialsystem haben wir gesehen, dass der Präsident zum Staatspräsidenten geworden ist. Und das heißt, dass er die Alleinherrschaft errungen hat. So wie wir es aus unserer Erfahrung kennen, bedeutet das für die Opposition noch mehr Druck, noch mehr Repressalien. Und angesichts dieser Tatsache bin ich natürlich wirklich erfreut, weil ich an alle anderen Menschen, mit denen ich auch zusammen inhaftiert war, denken muss und für deren auch Freiheit, wie gesagt, mich weiterhin einsetzen will. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Können Sie sich auch vorstellen,
ne? Genau. Ich habe wieder nie gefallen bei der DDR. Sie haben gesagt, Sie werden dafür eine sehr Kernsituation, dass Sie jetzt, dass die Ausreisesperre aufgehoben wurde. Wie fühlen Sie sich hier, wenn Sie jetzt herkommen, wieder feindlichen Boden sind und wieso erleben Sie jemals die Türkei zurückzugehen?
Zur ersten Frage, ich denke, diese Frage sollten auch andere vielleicht stellen. Warum es sich jetzt geändert hat, warum bisher meinem Ausreiseverbot, meinem Einspruch nicht stattgegeben wurde und jetzt schon? Ja, es gibt viele Bewertungen. Die meisten denken, dass es eben ein Annäherungsversuch ist an Deutschland, weil alle anderen Partner, wie gesagt, verfeindet sind. Kann sein, davon weiß ich leider nichts. Ich hatte nur mit den konsularischen Mitarbeiterinnen Kontakt. Von anderen diplomatischen Gesprächen oder Abmachungen habe ich keine Ahnung, wie gesagt. Aber egal zu welcher Zeit es aufgehoben gewesen wäre, immer wieder wäre diese Frage gekommen und hätte sie wieder nicht beantworten können. Denn solange ich meine Stellung sozusagen halte und sage, dass ich kein Gegenstand irgendwelcher Abmachungen sein will, ich denke, diese Frage wäre immer gekommen und ich hätte sie immer auf dieselbe Weise beantworten müssen. Wie ich mich fühle, es sind sehr viele neue Eindrücke für mich jetzt wieder, weil ich war 17 Monate nicht in Deutschland. Es ist alles noch ein bisschen ungewohnt, weil ich habe meinen Mann zurücklassen müssen. Mein Sohn ist jetzt auch hier. Für ihn ist auch alles neu. Er hat eigentlich die Sprache verlernt und muss alles neu lernen sozusagen. Also ich bin gesundheitlich, geht es mir gut, aber wie gesagt, es ist alles noch ziemlich neu und ich denke, ich brauche Zeit, um alles zu verarbeiten. Warum ist der Weg in die Türkei? Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Mein Prozess geht weiter. Ich habe immer noch Prozesse, an denen ich teilnehmen will. weil ich auch der Meinung bin, dass ich im Recht bin. Natürlich ist es vielleicht sehr naiv zu sagen, ich werde zu jedem Prozess fahren, weil dann erwarte ich ja, dass die Türkei ein Rechtsstaat ist und mich nicht mit diesen bodenlosen Vorwürfen zu einer Haftstrafe verurteilt. Aber zumindest möchte ich in den nächsten Prozessen noch daran teilnehmen, weil es ja bereits noch verschiedene Punkte gibt, die geklärt werden müssen. Also es gibt, ich habe bestimmte Sachen beantragt vom Gericht, um meine Unschuldigkeit zu beweisen. Und solange diese nicht kontrolliert gecheckt sind, will ich den Prozess auch teilnehmen. Das werde ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt dann mit den Anwälten nochmal abwägen.
Entschuldigung. Darf ich? Thomas Wagner vom Deutschlandfunk. Ich würde gerne die Frage noch mal ein bisschen präzisieren. Der Türkei geht es wirtschaftlich schlecht. Sie kennen die Geschichte über die Lira-Abwertung und möglicherweise Erdogan braucht Hilfe. War das möglicherweise auch ein Grund, um ein Signal an Deutschland zu senden, eine Schale Togo gegen Zugeständnisse? Könnten Sie sich sowas vorstellen? Und wie gehen Sie damit um? Denn das, der zeitliche Rahmen ist ja, deutet ja auf die Richtung.
Wie Sie wissen, sind die anderen beiden deutschen Staatsbürger zu verschiedenen Zeitpunkten ausgereist. Auch zu diesen Zeitpunkten gab es immer wieder eben die Frage, ob es irgendwelche Verhandlungen, Annäherungsversuche gab. Wie gesagt, seit 2 Jahren eigentlich hätte es immer wieder diese Frage kommen können. Natürlich kann ich es mir vorstellen, dass die Türkei vielleicht ein Signal geben wollte. Aber ich muss auch erzählen, also ich denke, man muss wissen, das, was ich alles durchgemacht habe, zeigt eigentlich, beweist eigentlich das Gegenteil. Weil ich, mich wollten sie abschieben. Mich haben sie entführt. Ich stand 3-mal vor Prozessen. Das war bei den anderen Fällen nicht dasselbe. Also man muss eigentlich auch differenzieren, denke ich, in diesem Fall. Also ich habe ziemlich viel erlebt, was andere nicht erlebt haben. Deswegen, also ich weiß nicht, ob sie gegen mich irgendwas eingesetzt hätten oder die türkische Regierung. Deswegen kann ich dazu wirklich nicht mehr sagen.
Haben Sie nicht Angst, wenn Sie jetzt zurückgehen, dass Sie dann wieder angesperrt werden, dass Ihre Ausreisesperre wieder gesetzt wird?
Jeder Mensch hat Angst, aber ich denke, es ist einfach so, ich wurde zu Unrecht eingesperrt, ich habe zu Unrecht einen Ausreiseverbot bekommen. Von Anfang an war alles eine Kette der Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas in der Hand hätten, mich erneut festnehmen zu können. Ich denke nicht, weil die Dinge, die mir vorgeworfen wurden, sind schlichte Beteiligungen an verschiedenen Demonstrationen oder an einer Beerdigung. Natürlich ist es eine willkürliche Herrschaft, die hier alles machen kann. Aber ich denke, ich bin einfach erstmal ein bisschen mutig. Ich werde es erstmal versuchen. Natürlich werde ich nicht blind mich irgendeiner Gefahr aussetzen, weil ich eigentlich als Mann, an den ich denken muss. Aber wie gesagt, ich denke, dass es die erste Zeit über keine Probleme geben wird, weil man ist ja so, dass es noch ein Jahr dauert.
Mietschnick, Südwestrundfunk. Eine Frage. Seit Ihrer Freilassung, also seit man Sie auf freien Fuß gesetzt hat in der Türkei, konnten Sie da noch arbeiten? Was werden Sie jetzt in Zukunft tun? Werden Sie wieder arbeiten? Und gibt es da irgendwelche Auflagen oder Einschränkungen?
Es war sehr schwer für mich zu arbeiten, weil wenn ich in der Türkei bin, bin ich im selben Job nachgegangen, ja, egal wo. Weil Sie müssen wissen, dass nicht nur die Nachrichtenagentur, wo ich gearbeitet habe, auch die Freunde von Cumhuriyet, die Kollegen, oder von Zaman, oder von Evrensel, das sind ganz verschiedene politische Linien. Alle Journalisten haben diesen Druck erfahren. Alle Journalisten wurden eingesperrt oder in Polizeigewahrsam genommen. Also es hat nichts damit zu tun gehabt, wo man arbeitet, sondern dass man kritisch berichtet. Und ich hatte nicht die Möglichkeit, in der Türkei erneut irgendwo arbeiten zu können, weil ich mich, wie gesagt, um meinen Sohn kümmern musste. Ich habe eher, vielleicht haben Sie mitbekommen, frei geschrieben, dann auch für die deutsche Presse mehr und auch versucht, aus eigenen Erfahrungen zu berichten. Was habe ich jetzt vor? Jetzt habe ich natürlich wieder vor, den Beruf, den ich in der Türkei sozusagen erlernt habe. Ich habe ja eigentlich Lehramt studiert.
Aber ich würde natürlich gern in Deutschland wieder Journalismus betreiben, wieder kritisch berichten und ja, einfach wieder arbeiten.
Lukas Körber von der Nebensgruppe RTL. Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen, die man Ihnen hier macht?
Wie gesagt, mein Prozess geht weiter, deswegen kann ich nicht direkt zu allen Vorwürfen jetzt nochmal. Ich habe Ihnen eine Verteidigungsrede zu allen sozusagen aufgestellt. Das sind Vorwürfe, die eigentlich sehr vielen gemacht werden. Vor allem war das ja alles sehr zeitlich auch rückwirkend eigentlich. Das sind alles Dinge gewesen oder Aktionen gewesen, die Jahre zuvor stattgefunden haben. Damals war es kein Problem, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, weil das damals der Friedensprozess weitergeführt hat, weil das Klima in der Türkei ganz anders war. Ab 2015 hat man rückwirkend eigentlich ganz viele Verurteilungen angefangen. Sehr viele Menschen wurden rückwirkend verurteilt, verhaftet für Artikel, die sie vor Jahren geschrieben haben. Deswegen denke ich, das ist einfach nur sozusagen, die haben einen Grund gesucht, um die Opposition zu unterdrücken. Und die machen es am besten, ein paar Menschen einsperren, damit die anderen eben auch aufpassen, was sie danach noch machen, wie sie danach noch schreiben. Es gibt sehr viele Journalisten, sehr viele Kollegen, die leider jetzt Exil durchführen müssen. Allein deswegen, weil sie eben auch natürlich eingesperrt werden könnten. Deswegen kann man zu den Vorwürfen nicht sagen, dass sie sehr gut recherchiert waren, sondern das ist einfach nur aus den Fingern gezogen, ohne Beweismittel. Ja, also ganz eigentlich sozusagen der Fantasie frei laufen lassen.
So, das war noch ein Teil der Pressekonferenz von letztem Sonntag von Mejale Tolu, die jetzt auch auf Fragen antwortet, die von Journalisten gestellt werden. Eva, hast du eine Ahnung, hast du gezählt, wie viele Journalisten jetzt eigentlich da waren in dem Raum?
Habe ich nicht gezählt, aber wie ich vorhin schon sagte, es waren im Prinzip alle wichtigen deutschen Medien anwesend. Was ich eben gut fand, und da werden nachher auch noch einige kommen, ist, dass Herr Möllers auch Fragen zu Mejale und zu ihrem Verhältnis zu Ulm gestellt hat, wie sie sich den Alltag jetzt vorstellt und ob sie, dazu kommen wir nachher noch, die Solidarität auch gespürt hat.
Ja, genau.
Und es ist eben das, was die Mejale ja auch in ihrem Statement und im Interview sagte, dass sie natürlich froh ist, jetzt hier zu sein, aber dass diese Freude ganz dicke Wermutstropfen hat, nämlich, dass so viele Menschen noch in der Türkei in Haft sind, Journalisten, Studenten, also sehr viele auch gerade Intellektuelle. Das heißt, die Türkei hat Angst vor Menschen, die ihre eigenen, die den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen.
Ja,
ne?
Genau.
Und das ist natürlich das große Problem. Und deshalb werden wir auch weiter Solidarität üben. Wir werden natürlich diesen Solidaritätskreis nicht auflösen. Diese Solidarität muss weitergehen.
Ja, soll ich sagen.
Und in der Südwestpresse vom Montag, und das fand ich auch sehr interessant, hat der Herr Mayer die anderen 7 Fälle von deutschen Bürgern, die im Moment in der Türkei noch inhaftiert sind, aufgelistet und geschrieben, wer es ist. Weil wenn man das weiß, dann ist das plötzlich ein Mensch, der vor einem steht. Und diese 7 müssen natürlich auch unbedingt wieder zurück zu uns.
Ja.
Und ja, also dass die Gewalt in der Türkei weitergeht, merkt man einfach daran, dass einen Tag bevor Mejale ausreisen konnte, hat die Türkei Gewalt, ist sie mit Gewalt vorgegangen gegen eine Demonstration, die schon über 20 Jahre gibt und in der Türkei und die sowas wie eine Institution ist, nämlich die sogenannten Samstagmütter, in dem Mütter von Menschen, die in Haft sind oder von denen man nicht weiß, wo sie sind,
die demonstrieren auf die Straße,
und Auskunft
Samstag
verlangen.
Oder einmal im Monat?
Es ist wohl jeden Samstag.
Okay, ja.
Und dass man gegen diese Frauen mit Gewalt vorgegangen ist, das zeigt, dass man wirklich nicht von einer Entspannung der Situation in der Türkei reden kann. Und dass es eigentlich immer schlimmer wird und wir müssen da wirklich unser Auge drauf haben und ich verlange auch wirklich vom deutschen Staat, dass er da interveniert.
Ja, Die Mejalo Tolo hat eben gesagt, dass es ihr gesundheitlich gut geht, aber dass sie natürlich hier erstmal wieder anpassen muss, alles neu. Ihr Sohn muss auch neu das hier kennenlernen und Deutsch lernen und so weiter und so weiter. Wir spielen noch ein bisschen Musik und dann die letzte 10 Minuten von der Pressekonferenz, wo noch wichtige Fragen gestellt und beantwortet werden. Ihr hört Lokaltermin auf Free FM, heute über Mejalo Tolo, die seit einer Woche wieder in Deutschland ist.
Im Zusammenhang mit dieser Wahl?
Herr Selçuk hat am Anfang seiner Rede von den Samstagsmüttern berichtet, die gestern sozusagen deren Aktion gestern stattgefunden hat. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Samstagsmütter sind eine der friedlichsten Proteste, die es in der Türkei gibt. Ohne dass Parolen gerufen werden, ohne dass irgendwelche Aktionen getrieben werden. Die Mütter setzen sich wie die Plaza de Mayo Madres auf den Boden und suchen nach ihren verschwunden gelassenen Söhnen. Diese Aktion wurde willkürlich aufgelöst. Die Mütter wurden verschleppt. Leider bekommen die meisten Menschen nicht mit, weil 90% der Medien an die staatlichen Medien, an die Mainstream-Medien übergegangen sind. Ich verurteile nicht die Menschen, die für die AKP stimmen, weil ich denke, dass sie nichts mehr mitbekommen. Ich denke, dass einfach die Macht so sie vereinigen muss, viel mehr Aufklärungsarbeit führen muss. Mich haben gefragt, ob ich wütend auf die Bürger bin, wie die AKP wählt. Nein, ich bin nicht wütend auf die Menschen. Diese Menschen, heute wird ihr Interesse angesprochen. Gestern wurde sie nicht angesprochen von anderen Regierungen. Und ich denke, die Menschen, die auch sehr viel Leid gespürt haben, richten sich nach den Interessen einfach. Aber wie gesagt, die meisten Menschen bekommen gar nicht mit, was mit der Opposition passiert. Denn nur 10% oppositionelle freie Medien, die keinen Fernsehsender mehr haben. Also es gibt eigentlich keinen unabhängigen Fernsehsender mehr. Das heißt, die Menschen, 90% der Bevölkerung schaut nur fern. Liest viel weniger. Und deswegen sind sie gar nicht darüber informiert, was passiert. In Deutschland, ich denke, das ist einfach das Nationalgefühl der Menschen hier. Dass sie einfach denken, sie müssen zusammenhalten, ihr Land wird angegriffen, in Anführungsstrichen. Und dass dieses Nationalgefühl einfach sehr stark geprägt ist im Ausland. Wenn man so feind und alles so fern von der Heimat ist.
Ich muss Sie noch kurz erfragen, nochmal Thomas Wagner von Deutschland. Ich würde gerne nochmal kurz erfragen, es gibt da, gab ein Interview mit Herrn Rüssel, der zur Fragestellung genommen hat, ob jetzt Deutschland der Türkei helfen soll in dieser Situation. Da hat natürlich auch möglicherweise Erdogan indirekt die Gefahr besteht, da ist es ein bisschen gekoppelt. Was sagen Sie, weil Rüssel sagt zum Beispiel, die Türkei völlig jetzt hängen lassen, geht auch nicht, weil man sie damit in die Arme zum Beispiel des Irans und aber auch Putin treiben würde.
Das ist eine eigentlich sehr umfangreiche Frage, die eine umfangreiche Antwort braucht, weil die Bevölkerung ist, wie gesagt, nicht daran schuld, was in der Türkei passiert. Deswegen ist es so, dass wenn man eigentlich sich den Rückgang wendet, der Türkei, es alles viel schlimmer kommen kann. Das ist wahrscheinlich die einzige Befürchtung, die alle Menschen in diesem Sinne haben, gegen eine Wendung auszuführen. Denn wir wissen, dass alleingelassene Länder und Herrschaften sozusagen ins Innere des Landes viel mehr Druck und Repression ausüben. Ob man der Türkei helfen soll, zu der Frage, also es gab vor unseren Festnahmen, vor dieser Krisensituation immer schon zwischen beiden Ländern enge Verhältnisse. Die wird es auch nach unserer Freilassung geben. Oder, also das ist sehr unabhängig von uns. Das sind, diese beiden Länder sind NATO-Partner, die werden uns natürlich zur Seite stehen. Wie gesagt, für mich ist wichtig, dass das Volk nicht allein gelassen wird, weil die Bevölkerung, wie gesagt, keine Schuld trägt.
Bitte, ich habe noch mal eine Frage zu Ulm. Es gab in Ulm an jedem ersten Freitag im Monat eine Demonstration, wo es eine tolle Woche im Zettel geht. Geht es am übernächsten Freitag mit am 7.
Also es wird zum übernächsten Tag rein, wenn ich das nicht mehr gebe.
Ah, okay.
Weil die bis zur Freilassung wurden wöchentlich geführt und nach der Freilassung monatlich einmal, damit sie auch ausreisen darf, die Forderung wird immer wieder gestellt. Aber wir haben es ja auch bei dieser Aktion immer wieder die Pressefreiheit insgesamt zur Sprache gebracht. Es wird sicherlich demnächst irgendwas stattfinden, dass wir die Demokratieinitiative vor Ort selber diskutieren und entscheiden.
aber die Aktion in der Form, haben wir gesagt, wie es mir gerade in Deutschland ist, werden gemacht.
Frage von Herrn Martin Schmidt von der ARD. Können Sie noch einmal stellen, wie es jetzt weitergeht für Sie in den nächsten Tagen, was Sie jetzt vorhaben, vielleicht auch sind Sie am meisten gefahren?
Keine Ahnung. Also worauf ich mich am meisten freue, wie gesagt, ich muss erstmal zurück nach Hause, meine Familie treffen, mit Freunden zusammenkommen. Das war eine schwere Zeit, nicht für mich, für alle Menschen, die dort leben. Aber ich muss auch, wie gesagt, als Mensch alles verarbeiten, mein Sohn muss alles verarbeiten. Das Erste, was wir angehen werden, ist, dass mein Sohn hier in den Kindergarten anfängt. Und wie gesagt, dann werde ich erstmal zur Antwort stehen auf die Presse. Und dann beginnen zu arbeiten,
sobald
ich das
treffe. Es gab schon zahlreiche Anfragen wegen Interviews und so weiter. Und die haben die Frau geantwortet, sie möchten erstmal, dass sie ankommt hier und dann werden wir noch diesen Teil tatsächlich lassen. Ich denke, dafür werden wir Verständnis haben. Und dann werden wir sicherlich auch beantworten, beziehungsweise was organisieren können.
Sie sind jetzt nach Deutschland zurückgekommen und einer der ersten Eindrücke, den Sie haben, ist eine Wand von Kameras, die auf Sie gerichtet ist. Sie sind zur politischen Person geworden. Wie gehen Sie damit um, mit dieser Tatsache? Und wollen Sie diese Chance nutzen? Wollen Sie die Sprache weiterheben, weil Sie jetzt wissen, man hört Ihnen zu? Oder sagen Sie eher, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, weil meine persönliche Lage noch nicht geklärt ist?
Also ich stand bisher immer auf der Seite, wo Sie jetzt stehen. In der Türkei war es sehr ungewohnt. Ich wurde direkt nach meiner Entführung, habe die Pressekonferenz in der Anwaltskanzlei meiner Anwälte gegeben und da war es schon sehr komisch. Jetzt auch, muss ich sagen, sehr ungewohnt. Ich möchte mich weiterhin natürlich für die Menschen einsetzen, die diese Hilfe brauchen. Ich finde es wichtig, dass alle Menschen es am eigenen Körper gespürt haben, wie das alle. Dass sie sich weiterhin für die anderen Menschen einsetzen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Deswegen ist es ein Anliegen, allein deswegen. Weil das, was mein Freundeskreis beispielsweise versucht hat, Gehör zu verschaffen, Öffentlichkeit zu schaffen, hat mir sehr viel gebracht, denke ich, vor allem im Gefängnis. Und ich möchte, wie gesagt, mich weiterhin für alle Menschen, die dasselbe spüren und erleben, weiterhin natürlich einsetzen. In diesem Sinne ist es natürlich wichtig.
Zusatzfrage, haben Sie denn die Unterstützung, die Sie hier aus Deutschland bekommen haben, irgendwie mitbekommen in der Türkei?
Ja, also ich habe im Gefängnis sehr viele Briefe bekommen. Wahrscheinlich habe ich nicht alle erhalten, aber ich habe sehr viel Post bekommen, sehr viel Unterstützung. Und mir wurde natürlich auch immer von den konsularischen Mitarbeitern die ganzen Pressenachrichten ausgedruckt und gezeigt. Ich konnte natürlich, vielleicht habe ich nicht alles mitbekommen, aber einen Großteil habe ich mitbekommen und es hat mir sehr viel Kraft gegeben.
Bitte. Die anderen muss hier weiter in der Türkei bleiben. Welche Chancen erwechern Sie, dass die Familie bei Ihnen zusammenkommt? Und was ganz konkret eben die Kanzlerin Merkel auf dem Weg zu treffen mit Erdogan in den Italien?
Mein Mann muss weiterhin in der Türkei bleiben. Er hat direkt nach meiner Ausreise, also nachdem meine Ausreisesperre aufgehoben wurde, hat er auch Einspruch erhoben. Die wurde aber abgewiesen, dem wurde nicht stattgegeben. Daran sind wir widerspruchlos entschieden haben. Mein Mann wird bis zum Prozesstermin weiterhin monatlich Einspruch einlegen. Und auch bei dem Gerichtstermin wird er erneut eine Auflösung beantragen. Wie lange das dauern wird, wissen wir nicht. Es wird wirklich sehr wirklich entschieden. Es gibt Menschen, die reisen nicht aus und die haben keinen Grund auszureisen. Bei denen wird es aufgehoben, bei anderen nicht. Deswegen können wir das zeitlich nicht abwägen. Aber ich hoffe natürlich, dass die Familie bald wirklich zusammenkommt. Ich denke, es ist nicht meine Aufgabe, Frau Merkel zu sagen, was sie Erdogans Treffen mitgeben möchte. Aber ich denke, dass die Bundesregierung weiterhin, nicht nur Frau Merkel, auch Heiko Maas, der Außenminister, weiterhin auf die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei hinweisen. Nicht nur für die deutschen Staatsbürger, die 7 Staatsbürger, die in der Türkei inhaftiert sind, sondern für alle Menschen, die zu Unrecht inhaftiert werden. Und das anspricht.
Danke.
hätte zur Klarstellung nochmal eine Frage. Mussten Sie jetzt auch ausreisen oder wollten Sie ausreisen? Könnten Sie wieder einreisen oder ist das, wie ist das überhaupt?
Ich musste nicht ausreisen. Warum haben Sie es zeitlich so abgestimmt? Weil mein Sohn bald in den Kindergarten anfängt. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zu seinem Anfang. Ich musste nicht, aber ich, wie gesagt, es war halt, weil ich mit meinem Sohn zurückkommen wollte, weil ich wollte, dass er in Sicherheit aufwächst, weil dass er mit dem Kindergarten anfängt. Eine Einreisesperre habe ich nicht bekommen, denn ich wurde nicht ausgewiesen. Ich wurde per Gerichtsbeschluss durfte ich ausreisen. Es hätte natürlich sein können, dass sie mir eine Einreisesperre geben, aber dafür hätten sie eine Deportation machen müssen. Das wurde nicht gemacht. Ich konnte, wie gesagt, ganz normal ausreisen.
Okay. Ich bin sehr spannend. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und ich möchte auch an die Stelle bei der Flughafenhaltung, bei Zoom, sehr kooperativ die Hilfe gestellt wurde, dass wir die Pressekonferenz hier abhalten können, sehr herzlich bedanken. Und ich denke, und da wird sicherlich weiter da sein. Und ich glaube, dass auch Thema Menschenrechte, Thema inhaftierte Journalisten auch sie weiterhin interessieren wird. Es ist ja von den Verhafteten auch deutschen oder deutsch-türkischen Menschen ein Journalist, der ebenfalls für ETA gearbeitet hat, also in dem Mitglied im Gefängnis. Sein Prozess soll erst am 20. Oktober, November, 20. November stattfinden, der Prozess bereits danke, dass Sie die Interesse auch in der Vergangenheit gezeigt haben, um die Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist große Unterstützung gewesen, auch für uns für Solidaritätskreis. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag und damit bin ich beendet.
Das war jetzt die ganze Pressekonferenz von Mejali Tolu vor einer Woche aufgenommen von dir, Eva, im Stuttgarter Flughafen. Ja, wir sind am Ende unserer Sondersendung Lokaltermin auf FreeFM heute spezial. Deswegen, was ist noch wichtig zu sagen heute? Wir werden das weiterhin verfolgen. Wir hoffen, Sie mal ins Studio zu holen, mal in Ruhe mit ihr reden zu können. Und das wäre schön natürlich hier, Eva.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch einfach wichtig. Viele werden jetzt vielleicht sagen, ja, dass das ein Thema ist, was jetzt bei uns vielleicht sehr übergewichtig ist. Aber nein, das ist es nicht. Denn wenn man erstmal schaut, wie viele türkische Mitbürger wir hier auch haben und zum anderen, wie viel Menschenrechtsverletzungen es in der Türkei gibt, ist es wichtig, dass wir diesen Menschen hier eine Stimme geben. Und Mejale hat in ihrem Interview gesagt, dass man im Interesse der Leute, die eben noch inhaftiert sind, und man darf auch nicht vergessen, dass ihr Mann sowas wie eine Geisel von Erdogan ja jetzt ist, dass man da ein bisschen mutig, also dass sie ein bisschen mutig sein müsste. Und ich denke nicht, dass sie ein bisschen mutig war, sondern dass sie sehr mutig war und dass sie sich sehr klar der Presse gestellt hat und ein sehr klares Statement abgegeben hat. Und ich freue mich darauf, sie demnächst hier zu haben.
Okay, schön, liebe Zuhörer, dass ihr auch da wart. Danke, Eva-Maria Glatte, Lotte Stevens heute für Lokaltermin am Mikrofon auf FreeFM.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken, mitreden. FreeFM.